Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der Puebla E-Prix ist beendet und was für ein kontroverses Wochenende das doch war. Pascal Wehrlein schließt beide Rennen auf dem Podium ab, wird aber zweimal nachträglich bestraft. Wie es zur Disqualifikation am Samstag kam, was sich jetzt ändern sollte und wie die anderen Teams abgeschnitten haben, hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und einigermaßen übernächtigt nach dieser, also Nachtschicht ist fast schon übertrieben, mit dabei ist auch Tobi Wirz aus der eFormel.de Redaktion. Moin Moin!
Hallöchen!
Bis wann warst du gestern Abend am Sonntagabend wach?
5.10 Uhr glaube ich war's. Tatsächlich, bis ich dann durch war mit allem. Ja, das hat sich alles sehr hingezogen. Das offizielle Ergebnis kam tatsächlich gegen 3.30 Uhr. Kann das sein?
Ja, kommt hin.
Und ja, dann, bis dass wir dann die News dann halt, die in dem Zusammenhang bekannt wurden, noch verarbeitet hatten, war es dann deutlich nach 4 und bis ich dann tatsächlich im Bett lag und geschlafen habe, war es sogar nach 5.
Ja, das ist
es wurde schon wieder hell draußen.
Ja, die Nachtigall hat gesungen vorm Fenster und das war, also ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, einfach wach zu bleiben. Ich hätte es vielleicht besser getan, denn ich habe meinen Wecker verschlafen und bis 13 Uhr gepennt heute am Montag. Jetzt ist es 18 Uhr und ich bin jetzt quasi mit dem Frühstück fertig und bin dazu bereit, jetzt einen Podcast zu machen. Wollen wir mal zusammenfassen, was am Wochenende so passiert ist, Tobi?
Machen wir.
Motto ab.
Schnellster in der Gruppenphase, Pole Position und ein souveräner Sieg für Pascal Wehrlein am Samstag. Das dachten zumindest alle, bis der Porsche-Pilot kurz nach der Zieldurchfahrt disqualifiziert wurde.
Des einen Leid, des anderen Freud. Den Sieg erbt Lucas Di Grassi von seinem Teamkollegen René Rast und Venturi-Pilot Edo Mortara.
Ein weiterer Aufreger im Rennen ist die Attack Zone. Sam Bird und Jean-Éric Vergne scheiden aus, da sie beim Zurückfahren auf die Strecke von anderen Piloten, die sie nicht sehen konnten, in die Mauer gedrängt wurden.
Am Sonntag dann Pole Position für Oliver Rowland vor Pascal Wehrlein. Genau andersherum wie gestern.
Im Rennen ist jedoch Edo Mortara der bestimmende Mann, der trotz Energienachteil Pascal Wehrlein hinter sich hält.
Aber erneut raubt dem Porsche-Fahrer eine nachträgliche Strafe den Podiumsplatz, sodass der starke Nick Cassidy und Oliver Rowland profitieren können.
In der Gesamtwertung übernimmt Mortara die Spitzenposition vor Freins und Felix da Costa. In der Teamwertung liegt weiterhin Mercedes knapp vor DS und Jaguar.
Das war doch ein ganz schön ereignisreiches Wochenende da in Mexiko. Ich hatte mich ja eigentlich eingestellt auf, ja, so ein Durchschnittsevent. Also jetzt keinen sonderlich aufregenden E-Prix. Sportlich, muss ich sagen, haben wir den auch eigentlich bekommen. Also es war jetzt hier nicht so ein Klassiker. Was wirklich spannend war, war dann das, was am grünen Tisch im Nachhinein passiert ist. Und zwar beide Male mit Folgen für Pascal Wehrlein. Das muss doch der Pechvogel des Wochenendes sein. Der tut mir, ehrlich gesagt, so einfach zwischenmenschlich richtig, richtig leid. Lass uns mal vielleicht mit dem Rennen Samstag anfahren in Puebla. Da gab es ja eine durchaus harsche Strafe für ihn, nämlich die Höchststrafe, die die Rennkommissare aussprechen konnten. Eine Disqualifikation. Tobi, erklär mir mal, was ist da genau passiert?
Ja, der Hintergrund ist, dass die Fahrzeuge ja ab dem Qualifying oder genauer gesagt ab dem Ende des letzten freien Trainings schon unter Parc-Fermé-Bestimmungen unterliegen. Das heißt, es darf nichts mehr an den Fahrzeugen geändert werden. Das Einzige, was noch geändert werden darf, ist der Reifensatz, der montiert ist. Und daher gibt es die Regel, dass 10 Minuten vor dem Rennstart allerspätestens der Rennleitung die verwendeten Reifen gemeldet werden müssen. Jeder Fahrer hat ja mehrere Reifen zur Auswahl. In Puebla waren es 3 Reifensätze, die jeder Fahrer hatte. Und genau das, nämlich das Melden der Reifensätze, hat Porsche nicht gemacht. Ja, Das ist ein Verstoß gegen Paragraph 36.5 des sportlichen Reglements, wird halt deshalb gemacht, damit der Reifenhersteller Michelin, ist das ja in der Formel E, die erforderlichen Reifendruckmessungen auch tatsächlich zuordnen kann. Und da ist bei Porsche was schiefgelaufen, nämlich wenn man so hört, was die Aussagen von Emil Lindsay beispielsweise waren, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass man vor dem Rennen nicht die Meldung der Reifen fürs Rennen abgegeben hat, sondern versehentlich einen Haken falsch gesetzt hat und damit die Meldung der Reifen fürs Qualifying wiederholt hat. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist ein Formfehler, der weder Pascal Wehrlein noch André Lotterer in irgendeiner Form angerechnet werden kann und muss. Aber muss man auch dazu sagen, die Regel ist nicht neu. Ja, die Teams wissen, was sie da zu tun haben und haben das auch schon viele Male korrekt vorgenommen.
Ich frage mich nur immer, warum das so häufig passiert. Also das ist ja in dieser Saison allein schon nicht das erste Mal, dass ein Fahrer wegen falscher Reifenkennnummern im technischen Wagenpass disqualifiziert wird. Zuletzt ist das Stoffel van Dorn passiert. Der Mercedes-Fahrer hat damals in Valencia seine Pole Position verloren, weil Mercedes einen Zahlendreher in dieser Reifennummerierung drin hatte. Also die haben schon für die richtige Session die Reifen immerhin gemeldet, haben alle Haken richtig gesetzt, aber mit Wurstfingern dann vielleicht mal zwei Zahlen irgendwie vertauscht. Damit wurde Van Dorn disqualifiziert. Warum, vielleicht fangen wir damit mal an, wird man denn für so ein Vergehen so hart bestraft?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte, um das zu erklären, mal auf ein anderes Beispiel zurückkommen, das auch ja in Sat.1 im Fernsehen besprochen wurde. Nämlich Daniel Abt wurde mal in Hongkong disqualifiziert, weil in seinem FIA-Wagenpass die falsche Siegelnummer für seinen Inverter stand. Jetzt ist es so, dass die Teams nicht einfach bestimmte Teile austauschen dürfen, ja, sondern beim Inverter ist es beispielsweise so, dass ein Wechsel für eine Startplatzstrafe von 20 Positionen sorgt. Kann man gerne mal bei Dragon Racing nachfragen. Die haben damit am Wochenende Bekanntschaft gemacht. Und ja, wenn es jetzt so ist, dass die Nummer im Wagenpass nicht mit der Nummer auf dem Teil im Fahrzeug übereinstimmt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass der Wagenpass falsch ist, dass da ein Fehler gemacht wurde. Die zweite Möglichkeit, und das kann man einfach nicht ausschließen, ist, dass es einfach ein anderer Inverter ist, ja, der heimlich getauscht wurde, was einen Regelverstoß darstellt. Und damit ist nicht nachzuvollziehen, ob das Fahrzeug denn jetzt tatsächlich legal gewesen ist. Und ich denke, genau das Gleiche ist es auch bei den Reifen. Ja, dadurch, wie gesagt, bei Van Dorn hatten wir den Fall, da war ein Zahlendreher drin. Damit war nicht nachzuweisen, dass der Reifen, der auf dem Fahrzeug war, auch tatsächlich hätte verwendet werden dürfen. Und ja, hat dann zur Folge, dass das Fahrzeug als nicht legal deklariert wird und ein Fahrzeug, das nicht legal ist, darf nicht gewertet werden, wird damit automatisch disqualifiziert. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ja, das ist ja auch was worüber Pascal Wehrlein sich so ein bisschen beklagt hat, ja, dass die FIA doch durch die Startaufstellung laufen könnte und nachgucken könnte, welcher Reifen auf welchem Auto ist. Die hätten da ja eine halbe Stunde zur Zeit. Ist in meinen Augen genau falsch rum, denn jeder Teilnehmer muss nachweisen, dass sein Fahrzeug den Regeln entspricht, also jedes Team. Und da hat das Team eine sogenannte Bringschuld, den Nachweis anzutreten. Und ja, bei aller Diskussion, die man da führt, aber in meinen Augen ist ganz klar, dass da ein Fehler auf der Seite des Teams vorgelegen hat. Da arbeiten natürlich auch nur Menschen, die machen mal Fehler. Das kann passieren. Darf eigentlich nicht passieren, aber kann passieren. Dann ist natürlich die Frage, warum gibt's da kein Qualitätsmanagement oder wie auch immer man das bezeichnen mag, dass jemand bei solch kritischen Sachen nochmal drüber guckt. Da sehe ich eher den Ansatzpunkt, wo was verbessert werden muss. Und ja, ich denke, dass sowohl Mercedes auf den Zahlendreher, den man da bei Van Dorn in Valencia hatte, reagiert hat. Ja, ich denke auch, dass Audi darauf reagiert hat, dass man damals bei Abt in Hongkong die falsche Nummer eingetragen hat. Und genauso hoffe ich das auch, dass Porsche die Gelegenheit nutzt, seine eigenen Prozesse zu überprüfen und zu optimieren, halt im Hinblick darauf, dass sowas nie wieder vorkommt.
Es ist halt tatsächlich so, wie Tobi gerade beschrieben hat, dass Wehrlein in diesem Rennen genauso gut mit einem Reifen, einem Slick-Reifen aus der Formel 1 hätte fahren können oder die Reifen von seinem Fahrrad ans Auto hätte montieren können. Die FIA hatte einfach keine Information darüber, welche Reifen jetzt am Auto waren und konnte deswegen Michelin nicht damit beauftragen, die gemessenen Reifendrücke zu den jeweiligen Reifensätzen zu korrelieren. So jedenfalls die offizielle Argumentation. Wir können gleich darüber reden, ob da vielleicht sich nicht doch noch was schrauben lässt. Erstmal die nächste Frage für dich. Warum muss sowas erst immer mit dem Fallen der Zielflagge passieren? Eigentlich hätte die FIA das doch schon vorher wissen müssen.
Du kannst sehr gute Fragen stellen. Ich habe da leider in dem Fall auch überhaupt keine logische Erklärung für. Wie gesagt, 10 Minuten vor dem Rennstart muss das bekannt gegeben werden. Und dann hat es tatsächlich eine Stunde gedauert, bis die Rennkommissare mit der Untersuchung beginnen. Und dann tatsächlich, ich glaube, 10 Sekunden nachdem Pascal Wehrlein über die Ziellinie gefahren ist, hat man dann die Entscheidung bekannt gegeben. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Erklärung, warum das so spät gemacht wird. In meinen Augen ist vorher genug Zeit, dass man sieht, die Meldung des Teams liegt nicht vor und dann entsprechende Maßnahmen trifft. Aber ich glaube, das ist so sehr, sehr unbefriedigend, sowohl für die Zuschauer als auch für die Teilnehmer selber, wenn man sie erstmal das Rennen fahren und in dem Fall auch gewinnen lässt. Ja, und dann sagt, aber Edge Badge hier von der Stunde habt ihr schon was vergessen und deshalb werdet ihr disqualifiziert.
Ja, also das ist, dieser Zeitpunkt ist echt ungerechter, geht es kaum. Vielleicht mal so einen konstruktiven Vorschlag. Was würdest du denn davon halten, wenn man vielleicht so ein bisschen kulanter an diese Nennungsgeschichten im technischen Fahrzeugpass hier herangeht? Wir sind uns alle einig, das ist ein Regelverstoß, das ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung und die Diskussion, die wir jetzt führen, ist so, als würde man, nachdem man einen Elfmeter verschossen hat, knapp neben dem Pfosten darüber diskutieren wollen, ob man das Tor nicht ein bisschen verbreitert. Ja. Trotzdem könnte man da nicht vielleicht mit ein bisschen Kulanz arbeiten und beispielsweise auch nach dem Rennen auf die Reifen-Barcodes schauen. Die Fahrzeuge sind ja in dem Moment, in dem sie den Zielstrich überqueren, im Parc Fermé schon wieder angekommen, dürfen also nicht mehr angerührt werden, da dürfen auch keine Reifen dann mehr gewechselt werden. Solange dieser Barcode dann sichtbar ist, könnte man nicht einfach aus Michelin-Perspektive davon ausgehen, dass den Druck, den man von diesem Reifen gerade misst, tatsächlich auch der Druck von dem Reifen ist, der das ganze Rennen auf dem Auto drauf war, auch wenn das nicht im Fahrzeugpass steht. Quasi so als doppeltes Netz könnte man das quasi spannen. Wenn man davon ausgeht, die Reifen sind gerade in dem Moment, während das Auto im Parc Fermé nach dem Rennen ist, am Fahrzeug montiert, dann kann man in meinen Augen doch davon ausgehen, dass das Auto mit diesen Reifen das Rennen absolviert hat. Oder?
Ist theoretisch denkbar, aber da muss man jetzt natürlich mit berücksichtigen, dass sowas passieren kann, wie bei Alex Lynn während des Rennens passiert ist, nämlich, dass ein Reifenschaden der Fall ist. Ja, der Reifen ist platt. Der Fahrer fährt an die Box, lässt einen neuen Reifen aufziehen und fährt dann weiter. Wenn vorher nicht gemeldet worden wäre, was das für ein Reifen war, hätte niemand sagen können, ob der Druck in Ordnung gewesen ist. Beispielsweise, Reifen kann man ja wechseln und wir haben jetzt zum Beispiel viele Fälle in der Vergangenheit gehabt, da wurden Rennen mit der roten Flagge unterbrochen. Während einer Rennunterbrechung mit der roten Flagge darf man die Reifen wechseln. Ich denke, dass das eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit ist und dass es seinen Grund hat, warum das im Vorfeld bekannt gegeben werden muss. Und wie gesagt, dass da der Ansatzpunkt ist, wo die Teams einfach besser arbeiten müssen. Ja, beispielsweise ist es so, in der Formel 1 müssen auch die Reifen vor dem Start angemeldet werden. Das ist bei den Fahrzeugen, die in den Top 10 starten, relativ einfach, weil es die gleichen sind, mit denen sie im Q2 ihre schnellste Rundenzeit absolviert haben. Ja, aber alle anderen müssen ihre Reifen ja auch melden. Und meines Wissens nach ist dann noch nie jemand disqualifiziert worden, weil das Team es vergessen hat, die Reifen zu melden. muss man sich fragen, warum das in der Formel E passiert, in der Formel 1 aber nicht.
Gegenargument? Wir müssen ja nicht unbedingt diese Disqualifikationsstrafe aus dem Regelwerk streichen. Falls wie bei Alex Lynn der Reifen tatsächlich beschädigt ist und die Reifennummer nicht im technischen Fahrzeugpass steht, ja, dann hat das Team tatsächlich Pech gehabt. Dann führt kein Weg an einer Disqualifikation vorbei. Ich will nur einen Weg finden, damit wir nicht mehr Fahrer nach einem Rennen wegen so einer kleinen Formalität disqualifizieren müssen, die höchstmögliche Strafe. Nochmal zu deiner Frage, die du gerade aufgeworfen hast, das wollte ich dich vorhin auch schon fragen. Denkst du, das könnte vielleicht einfach mit der Personalgröße vor Ort zusammenhängen? Denn bedenke, die Teams haben ein limitiertes Personal an der Strecke. Da muss jeder vielleicht auch mal 2, 3 Aufgaben mehr als nur Kopfrechnen übernehmen und mehr als nur Autowaschen übernehmen. Jeder hat mehrere Verantwortungen. Und derjenige oder diejenige, die dann zugeteilt ist, dafür den technischen Fahrzeugpass zu befüllen, für ihn oder sie gibt es dann niemanden mehr, der die Eintragung verifiziert, quasi mit dem zweiten Augenpaar draufschaut. Das ist eine Erklärung, die ich zumindest mir jetzt im Kopf zurechtgelegt habe, warum das in der Formel E so oft passiert, weil einfach zu wenige Leute da mitarbeiten, die zu wenig Zeit haben, um auf so Dinge ein zweites Mal drauf zu gucken. Hast du noch eine bessere Idee?
Nee, da, das ist eine gute Frage, die wir vor ein paar Wochen Valentino Conte hätten fragen können, finde ich. aber ich denke, dass es genau das ist, ja, dass die Teams nur sehr beschränkt Personal vor Ort haben und ja, dass dann solche Formalitäten offensichtlich nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden. Ja, das muss man ja auch mal klar sagen, dass da jemand bei Porsche nicht seinen Job richtig erledigt hat. Ich will jetzt da nicht mit dem Finger auf einen zeigen, den ich für den Schuldigen halte, sondern ja, ich glaube eher, dass der Prozess da aktuell nicht so ist, dass Fehler, die gemacht werden können, richtig auffallen, bevor es dann kritisch wird. Ja, aber ich glaube, da hat Porsche ein bisschen Optimierungspotenzial. Ich glaube auch, ich gehe fest davon aus sogar, dass denen das nicht noch einmal passieren wird.
Dann lass uns die Diskussion doch nochmal fertig bringen. Sollte sich am Formel-E-Regelwerk jetzt etwas ändern? Das ist zum zweiten Mal in diesem Jahr passiert und auch noch häufige andere Male geschehen, dass wegen zum Beispiel technischen Fahrzeugpässen Fahrzeuge direkt disqualifiziert werden. Muss sich jetzt was am Regelwerk ändern oder müssen die Teams was ändern?
Ja, man könnte natürlich so argumentieren, dass sich die Regeln ändern müssen. Aber ja, das führt dann in der Konsequenz dazu, dass Sachen wie zum Beispiel Inverterwechsel ja nicht mehr hundertprozentig nachvollzogen werden können, weil ist ja möglicherweise vollkommen egal, was im Wagenpass steht. Mein Ansatzpunkt ist ein anderer. Die Regeln sind so, wie sie sind, und sie sind aus gutem Grund so, wie sie sind. Natürlich kann man da die ein oder andere Regel noch mal ein bisschen optimieren, aber you have one job, ja, und das ist darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden und dass die Formalitäten erfüllt werden. Und vor dem Rennen ist es nur eine einzige Formalität, nämlich tatsächlich die montierten Reifen an die FIA zu melden. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann weiß ich nicht, ob man im professionellen Motorsport richtig aufgehoben ist.
Ich sehe das ein bisschen mehr aus Fanperspektive. Also ich bin komplett bei dir, dass das wieder, habe ich vorhin schon gesagt, so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist. Da gibt es eine Regel, diese Regel wurde nicht befolgt und als Konsequenz daraus muss es eine Strafe dafür geben. Aber ich finde es immer sehr enttäuschend, auch als Fan, dass ich nach dem Rennende eines Formel-E-Rennens mir nie sicher sein kann, dass das Podium auch 5 Stunden später noch so ist, wie ich es gerade im Fernsehbild sehe. Das ist in diesem Jahr die insgesamt 10. Disqualifikation in der Formel E, wobei das ist natürlich auch bedingt durch Valencia, als den Fahrern die Energie in der letzten Runde ausgegangen ist. Damit haben sie ihr Kontingent.
Und sie trotzdem einfach weitergefahren sind.
Genau, damit haben sie ihr Kontingent von 52 Kilowattstunden erschöpft, sind trotzdem mit den 2 extra Kilowattstunden, die als Notreserve quasi vorgesehen war, weitergefahren. Das gibt eine Disqualifikation. Auch da regelkorrekt angewendet. Aber die Fans wissen nicht ganz so genau, was da passiert ist, weil der Akku ist ja eigentlich leer. Warum können sie noch weiterfahren? Oder in diesem Fall, Der Reifen ist nicht angemeldet, das Auto ist illegal, warum fährt es trotzdem? Das findet man allerdings alles erst im Nachhinein heraus. Also wir haben jetzt den Vorteil des Rückblicks. Während des Rennens sprach nichts dafür, dass Wehrlein gerade ein illegales Auto fährt. Und der Reifensatz, den er verwendet hat, war auch nicht einer, den er von seinem Fahrrad genommen hat oder aus einem Formel-1-Auto, sondern das war ein Reifen, der dem Team zur Verfügung stand. Der hat nichts Illegales an seinem Auto gehabt, bis auf der technische Fahrzeugpass. Und das sind Sachen, die die Performance des Fahrzeugs in meinen Augen nicht wirklich beeinflussen. Wehrlein war nicht schneller dadurch, dass er seinen Reifen nicht angemeldet hatte oder langsamer. Und wenn eine Regel korrekt angewendet wird, nämlich in diesem Fall eine Disqualifikationsstrafe, und das Ergebnis davon ist, dass die Fans wütende Kommentare im Internet schreiben, zum wiederholten Male, weil niemand weiß, ob das Ergebnis so bleibt, wie es ist. Alle sind genervt. Dieser Zorn, den kann man einfach verhindern, indem man die Regel ändert. Das macht keinen Spaß so, weil die Fans abschalten. Das ist mein Standpunkt dafür. Ach, ich glaube, es gibt keine ideale Lösung, oder? Vielleicht gibt's sie.
Also ich finde, man kann jetzt nicht pauschal urteilen, wenn manche Sachen erst bei der technischen Untersuchung der Fahrzeuge nach dem Rennen auffallen, dann hat man keine andere Möglichkeit, als nach dem Rennen die Disqualifikation auszusprechen. Ich finde, dass gerade bei der Geschichte am Samstag das von vornherein klar gewesen ist. Und ich gebe den Rennkommissaren mal 15 Minuten, das zu untersuchen. Ja, das war dann 5 Minuten nach Rennstart. Da hätten sie den entsprechenden Fahrzeugen, es war ja nicht nur der Porsche von Wehrlein und auch der Porsche von Lotterer, sondern es waren die beiden Nissan, ja genauso, die das vergessen hatten.
Übrigens komplett absurder Zufall, dass das Ding gleichzeitig passiert, ne?
Genau. Ja, sorry, den hätte man auch nach 5 Minuten im Rennen die schwarze Flagge zeigen können. Hätte sich auch niemand drüber gefreut, mit Sicherheit hätte das auch wieder einen Aufschrei gegeben. Aber man hätte sich die Diskussion, die jetzt im Nachhinein geführt wird, dass man ihm den Sieg geklaut hat, die hätte man sich komplett gespart.
Und zu allem Unglück für Pascal Wehrlein kam dann nach der Disqualifikation am Samstag noch ein Podium hinzu am Sonntag. Erstmal Spitzenleistung von ihm. Jetzt haben wir so lange, fast schon eine halbe Stunde hier über ihn geredet und gar nicht seine Leistung gewürdigt. Also Hut ab vor dem, was Wehrlein da abgerissen hat am Wochenende. Immer erste Startreihe, immer auf dem Podium. Nur hat er auch sein zweites Podium nicht behalten können. Auf Platz 2 ist er ins Ziel gekommen und als Vierter ist er gewertet worden. Wie geht sowas? Was ist da passiert? Die obligatorische Frage an unseren Strafenkönig Tobi W.
Ja, das ist tatsächlich. Hier ist ich fange mal so an. Hier ist die Ausgangslage eine etwas andere, weshalb ich darüber den Ärger durchaus verstehen kann. Grundsätzlich ist es so, dass ja 5 Fahrer im Rennen den Fanboost bekommen. Und wenn sie den Fanboost aktivieren, dürfen sie zusätzliche Energie aus der Batterie abrufen. Ja, die Leistung steigt dann laut Reglement auf einen Wert zwischen 240 und 250 kW. 200 kW ist der normale Fahrzustand und im Attack-Mode 235 kW. Hat man deshalb so gemacht, damit die Zusatzenergie nur über eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht. Ja, denn man will ja nicht dafür sorgen, dass der Fahrer 30 Sekunden so ein bisschen mehr Leistung hat, sondern tatsächlich einmal auf den Knopf drückt und dann ja innerhalb von wenigen Sekunden den Zusatzschub erhält. Jetzt war es aber leider so, dass, und da, Tobi, hast du mich drauf gebracht, dass Pascal Wehrlein offensichtlich nicht präsent hatte, dass er den Fanboost hat. Und von seinem Renningenieur darauf kurz vor dem Rennende hingewiesen wurde. Zu dem Zeitpunkt war die Batterie aber ziemlich leer, was dann dazu geführt hat, dass in dem Moment, wo Wehrlein den Fanboost aktiviert hat, ich glaube, es war sogar in der allerletzten Runde, die Batterie oder die Batterie-Management-Software einfach nicht mehr in der Lage war, die 240 kW an Energie zu liefern, die laut Reglement vorgeschrieben sind. Ja, es kam irgendeinen Energiewert zwischen 201 und 239 kW tatsächlich raus. Und damit hat man einen Regelverstoß begangen. Denn wie gesagt, die Regel besagt beim Fanboost zwischen 240 und 250 kW. Da man gleichzeitig aber über den 200 kW, also der normalen Energie, lag, hat die Software gemeldet, einen sogenannten Power Overuse, weshalb WLAN dann im Endeffekt auch untersucht wurde. Und wenn sich das mit dem Power Overuse bestätigt hätte, dann wäre das Ganze nämlich noch viel schlimmer ausgegangen, dann hätte man ihn nämlich disqualifizieren müssen. Fakt ist, es hat einen Regelverstoß gegeben, für den natürlich weder Wehrlein noch Porsche irgendwas konnte, denn ja, die Batterie ist vom Einheitshersteller McLaren Applied und wenn man auf den Knopf drückt und einfach keine 240 kW mehr rauskommen, dann ist das ärgerlich, ja, was die Rennkommissare aber auch eingesehen haben und deshalb es bei der Mindeststrafe belassen haben, nämlich 5 Sekunden ihm zu addieren. Leider war es aber so, dass er nicht so viel Vorsprung auf Nick Cassidy und Oliver Rowland hatte, sodass er ja zwar als Zweiter ins Ziel fuhr, aber mit der Strafe dann im Endeffekt nur noch als Vierter gewertet wird.
Mich macht das so ein bisschen sprachlos, nicht weil ich das nicht verstehe. Die Erklärung war super von dir. Und ich hoffe, dass auch alle HörerInnen das gut verstanden haben gerade. Aber mich macht das so sprachlos, weil so viel Pech an einem Wochenende kann doch kein Mensch haben. Also das ist fast skandalös, was Wehrlein da widerfahren ist, dass es ausgerechnet nochmal für ihn an diesem Wochenende passiert. Du hast ganz recht, Wehrlein wurde tatsächlich von seinem Renningenieur schon vorher im Rennen darauf hingewiesen. Du hast ein Fanboost zur Verfügung, genau wie Mortara. Er hat ihn während des Rennens hingewiesen, du hast einen Fanboost, das ist freie Energie quasi, freie Leistung, den kannst du benutzen, um anzugreifen. Und dann kam, wie gesagt, in der letzten Runde des Rennens nochmal eine Erinnerung, du hast noch einen Fanboost. Zu diesem Zeitpunkt war es allerdings schon zu spät, weil die Batterie-Management-Software da in diesem Moment nicht mehr zulässt, dass du mehr als 240 oder naja, dass du überhaupt 240 Kilowatt an Leistung erreichen kannst. Eine sehr bittere Geschichte und eine Geschichte, wo ich allerdings ein bisschen dankbar bin, dass die Stewards immer noch menschlich sind und nicht alles komplett durchdigitalisiert ist. Denn ohne diese Erklärung von Porsche, dass Wehrlein und auch die Vorlage von Daten in diesem Moment den Fanboost genutzt hat, hätte ein nichtmenschlicher Steward wahrscheinlich einfach gesagt, ja, Power Overuse, du warst mit mehr als 200 Kilowatt unterwegs. Wir kennen auch keinen Fanboost-Einsatz von dir, weil du warst ja nicht bei 240. Deswegen Disqualifikation. Da bin ich sehr froh, dass nach der Anhörung dann doch noch, die Mindeststrafe ausgesprochen wurde, die dann allerdings auch nicht mehr für ein Podium gereicht hat.
Hat sich aber hingezogen. Hat, wie gesagt, viele Stunden gedauert, bis das die Entscheidung kam. Aber auch da sehe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Porsche in der Pflicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da die Leute, die bei Porsche die Software entwickeln, jetzt auch heute im Laufe des Tages schon zusammengesessen haben und darüber gesprochen haben, wie sie das in Zukunft verhindern können. Nämlich, dass die Fanboost-Aktivierung nicht mehr funktioniert, wenn keine 240 Kilowatt überhaupt mehr abgerufen werden können aus der Batterie. Wie gesagt, das kann man softwareseitig verriegeln und ich gehe fest davon aus, dass da die entsprechenden Softwareentwickler bei Porsche heute auch schon getagt haben und bis zum Rennen in New York City dieses Problem ausmerzen werden.
Hängt das eigentlich mit der Spannung zusammen? Wir hatten vor dem Wochenende eine spannende Twitter-Frage und haben dich als Elektroautofahrer immer vorgesendet. Du hast da vielleicht einfach ein bisschen mehr Ahnung. Wenn der Akku fast leer ist und du aber viel Leistung haben möchtest, könnte das problematisch in Sachen Spannung werden? War das der Grund, weshalb die Software abgeriegelt hatte vor der Schwelle von 240 kW?
Da gehe ich von aus. Wie gesagt, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich kenne nicht die Parameter, die McLaren bei seiner Batterie-Management-Software zugrunde gelegt hat. Und Auch wenn ich es öfter mal versucht habe, ich bin bis zum heutigen Tag nicht an die Dokumentation der Software herangekommen. Die wird mich wirklich mal interessieren. Aber ich gehe davon aus, der Akku, der hatte zu dem Zeitpunkt, wo wer dann auf den Knopf gedrückt hat, weniger als 3% Restenergie. Ich gehe einfach davon aus, dass die Batteriemanagement-Software von McLaren erkennt, Batteriestand ist niedrig, so viel Energie abzurufen geht gar nicht mehr. Und da irgendwann, ich sag mal, die Maximalleistung reduziert. Und das ist Wehrlein in dem Fall tatsächlich zu verhängen.
Von den tiefsten Tiefen gehen wir jetzt mal hoch in die höchsten Höhen. Nach dem Misserfolg von Porsche müssen wir über den Erfolg des anderen großen deutschen Automobilherstellers reden, zumindest samstags. Audi feiert einen Doppelsieg in Mexiko. Dank Wehrleins Strafe natürlich, also wir kommen heute nicht von Porsche los so ein bisschen. Trotzdem eindrucksvoll, wie sich die Grassi und René Raster zurückgemeldet haben am Samstag. Nach einer Menge Pech und auch ein bisschen Unvermögen in der ersten Saisonhälfte hat Audi den ersten Doppelsieg seit New York City 2018 gefeiert. Nach dem Rennsamstag zog Audi somit vor auf Position 4 in der Teamweltmeisterschaftswertung. René Rast war plötzlich ebenfalls Vierter in der Fahrerwertung, die Grassi Elfter und dann auch noch mit gutem Potenzial für noch bessere Ergebnisse am Tag darauf und überhaupt in den Wochen darauf. Wirft alles schon die Frage auf, meldet sich Audi zurück im Titelkampf, Tobi?
Ja, gute Frage. Also ich denke, die 44 Punkte waren es, die sie am Samstag geholt haben, die schaden auf jeden Fall nicht, wenn man vorne um den Titel ein Wörtchen mitsprechen will. Jetzt ist es dann natürlich so, dass man auf der Leistung am Sonntag nicht hat aufbauen können. Aber ich sag mal, man ist jetzt nur 14 Punkte aktuell hinter Mercedes. Und damit ist man auf jeden Fall wieder mittendrin im Titelkampf, auch wenn das erstmal lange Zeit nicht so ausgesehen hat. Wie du schon sagtest, es hing auch viel mit Pech zusammen. Ich erinnere nun mal an Lucas Di Grassi und seinen Antriebswellendefekt in Rom, der ihn da ja 18, wenn nicht sogar 25 Punkte gekostet hat. Ja, er war ja da in Führung vor Jean-Éric Vergne. Und ich denke, dass Audi das Potenzial hat, da vorne mitzufahren. Das hat Virgin. Oder insbesondere Robin Freins, ja durchaus öfter gezeigt diese Saison. Der ist ja aktuell Gesamtzweiter in der Fahrerwertung, liegt nur hinter Edu Mortara und war vor dem Wochenende ja sogar Gesamtführender. Also schnell ist der Audi-Antrieb, aber man hat, ja, so wie René Rast, glaube ich, auch gesagt hat im Interview, man hat es einfach nicht hinbekommen, das Potenzial auch auszuschöpfen. Und das hat sich jetzt tatsächlich mal gewandelt. Natürlich auch ja ein bisschen von der Porsche-Disqualifikation profitiert. Auf der anderen Seite, auch ohne die Disqualifikation von Wehrlein hätten die Grassi und Rast auf dem Podium gestanden und sehr, sehr gute Punkte für das Team eingefahren.
Bei mir wurden ja so ein bisschen die Erinnerungen an Saison 4 wach. Damals hatte Audi einen ähnlich katastrophalen Saisonstart. Guck mal hier, jetzt wird mir hier erst eine Brücke bewusst, während ich diese Worte ausspreche. Saison 4, das erste Audi-Jahr, Saison 7, das letzte Audi-Jahr. Beide starten mit einer wirklich schlimmen ersten Saisonhälfte. Und dann könnte es bergauf gehen. Damals wurde die Grassi am Ende der Saison Vizemeister. Und Audi hat sogar die Teamwertung gewonnen. Glaubst du, das könnte jetzt hier so ein kleines Déjà-vu werden, nochmal auf der großen Abschiedstournee aus Ingolstadt, mit einem großen Comeback?
Ausschließen kann ich das jetzt an der Stelle nicht, aber muss natürlich dazu sagen, am Sonntag hat Audi ja dann auch wieder, ich sag mal, die gute Form von Samstag vermissen lassen. Und man hat nicht nachlegen können und ja, zwei Pünktchen nur gesammelt mit René Rast, der Zehnter wurde und die schnellste Rennrunde gefahren ist. Das deutet jetzt nicht auf die große Audi-Aufholjagd hin. Ich denke, das Potenzial haben sie, aber es muss dann auch wieder, so wie es am Samstag gewesen ist, alles zusammenpassen, dass man dann auch tatsächlich die großen Ergebnisse holt.
Und wo wir gerade bei großen Ergebnissen sind, machen wir doch einfach direkt weiter mit Edo Mortara, der das ganze Wochenende für mich der Fahrer der Formel E war. der hat mich schon am Samstag überzeugt. Der war in den Zeitfahr-Sessions schon immer vorne dabei, hatte sich am Samstag das Podium geholt. Also nach Wehrleins Disqualifikation. Hinter den zwei Audis stand ein Mortara. Und am Sonntag führte der schon quasi am Ende der Startphase, am Ende der ersten Runde noch nicht ganz, und fuhr dann mit einer Souveränität ins Ziel, die ich bei ihm seit Monaten vermisse. Der war wie ausgewechselt, fand ich.
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte so ein bisschen den Eindruck nach seinem extrem schweren Trainingsunfall in Diriyah, dass es vielleicht auf das Ende seiner Formel-E-Karriere hingeht, um es mal ganz überspitzt auszudrücken. Ja, denn er zeigte sich dann nicht mehr in so einer guten Verfassung, wie wir ihn zum Beispiel im ersten Diriyah-Rennen gesehen haben, also dieses sensationelle Überholmanöver, da gegen Mitch Evans, glaube ich, war es, und Pascal Wehrlein gezeigt hat auf der Geraden,
da ist er schon wieder,
zwischen den beiden durch ist. Da haben wir den Pascal Wehrlein schon wieder. An dem kommen wir heute einfach nicht vorbei. Ja, ich denke, dass der Mercedes schnell sein kann, haben die beiden Werkspiloten Nick de Vries und Stoffel Vandoorne, die auch beide schon Rennen gewonnen haben in dieser Saison, gezeigt. Und Mortara hat jetzt auch mal wieder den Beweis erbracht, dass auch Venturi mit dem Kunden Mercedes sehr gute Ergebnisse feiern kann. Und ich sehe ihn durchaus als ernstzunehmenden Titelkandidaten.
Oho, oder das mal eine Ansage. Ja, steile These, aber das gefällt mir, Tobi. So gefällt's dir mir gut. Es war aber auch wirklich eine meisterliche Leistung. Weißt du, mit genau so Fahrten wie von Mortara am Sonntag gewinnt man Formel-E-Meisterschaften. Mit Energienachteil, der war jetzt nicht so riesig, aber Wehrlein auf Distanz gehalten und letzterer hat wirklich ordentlich Druck gemacht. Dann ist Porsche irgendwann der Reifen so langsam abhanden gekommen. Ich habe ein Foto gesehen, wie das Auto dann im berühmten, berüchtigten Parc Fermé nach dem Rennen stand und quasi von den Rillen, wie heißt denn das? Oh Gott.
Profil,
danke. Ist zu früh für mich. quasi nichts mehr übrig war. Also am Ende des Rennens war das ein Slick. Gewissermaßen, den Wehrlein da auf dem Auto hatte, führte dann auch zu Untersteuern und Fahrfehlern. Das hat Mortara so ein bisschen Luft verschafft. Ist allerdings auch komplett egal, denn diesem Druck muss man erstmal standhalten. Von einem brandgefährlichen Pascal Wehrlein in einem brandgefährlichen Porsche, die waren halt am Wochenende wirklich das Top-Team. Und dem dann standzuhalten, Hut ab. In Abwesenheit von Timo Pape sage ich jetzt laut Chapeau. Weil das war wirklich meisterlich. Ist der Knoten bei Mortara jetzt endlich geplatzt? Ich meine, du hast den Diriyah-Unfall schon angesprochen, dann war wirklich seine Unsicherheit im Auto spürbar. Mir hat deine steile These gerade eben schon gefallen. Ist der Knoten geplatzt?
Auf jeden Fall, wie gesagt. Zwei Rennen jetzt am Wochenende, zweimal auf dem Podium, ein dritter und ein erster Platz. Ich glaube tatsächlich, dass mit Mortara zu rechnen ist. Jetzt ist es natürlich auch leider so, dass er in Qualifying Gruppe 1 an den Start gehen muss. Und wir wissen ja alle, dass das nicht unbedingt ein Vorteil ist. Daher muss man jetzt mal abwarten. Wir haben ja noch 6 Rennen offen. 2x New York, 2x London, 2x Berlin. Aber ich sehe Mortara da durchaus mit Chancen.
Dass Qualifying Gruppe 1 nicht die ideale Ausgangslage vor so einem Rennwochenende ist, das ist in der Formel E hinlänglich bekannt. Mercedes hat am Wochenende in Puebla eine Erfahrung damit gemacht. Nicht, dass sie diese Erfahrung nicht schon hatten und dass sie das auch noch, also Lust hatten die tatsächlich auch nicht drauf. Aber Mercedes mit beiden Fahrern in Gruppe 1, da ist gar nichts gegangen eigentlich. Was war in Gruppe 1 los bei Mercedes und was war das Ergebnis davon?
Ja, möchte mich selbst zitieren, was ich bei uns in der WhatsApp-Gruppe unserer Redaktion geschrieben habe. Idioten. Und genauso kam es vor. Die Fahrer in Gruppe 1 haben versucht, ja, nach Möglichkeit der Letzte zu sein, der auf der Strecke ist, und haben sich dann eher darauf konzentriert, dass man noch jemanden vorbeilässt, ja, und da oder da Rennen gegeneinander fährt in der Aufwärmrunde, als sich darauf zu konzentrieren, eine schnelle Runde zu fahren. Ja, was dann dazu geführt hat, dass sämtliche Piloten aus der Gruppe nachher auf den Startplätzen 15 und schlechter gelandet sind. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Natürlich will man nicht der Erste sein und dann die Strecke für die anderen sauber fahren, aber wenn man so Spielchen spielt, dann ja, verliert man 2-3 Sekunden und landet am Ende auch ganz hinten. Dann hätte man auch ja ordentlich fahren können und versuchen sollen, eine schnelle Runde zu fahren. So hat keiner was gewonnen. Ja, was am Samstag aber aufgefallen ist bei Mercedes, dass beide Fahrer eine gute Rennpace hatten und trotz ihrer schlechten Startposition doch noch relativ weit nach vorne gekommen sind. Obwohl es ein niederländisches Duell gegeben hat. Robin Freins hat sich nämlich tatsächlich einmal richtig ordentlich verschätzt und hat Nick de Vries abgeräumt. Trotzdem ja, ist Stoffel van Dorne auf Platz 7 und Nick de Vries auf Platz 9 ins Ziel gekommen. Ja, haben so mal ein paar Punkte mitgenommen. Am Sonntag, ja, dann war de Vries schon wieder im Pech und wurde Opfer eines Rüpels, ja, diesmal war es Lucas Di Grassi, der dafür dann auch eine Durchfahrtsstrafe bekommen hat, der ihm ja richtig ordentlich ins Heck gefahren ist und seinen Reifen beschädigt hat. Stoffel van Dorn hatte auch kein gutes Rennen am Sonntag. Der hatte in der ersten Runde schon eine Berührung, wo ihm der halbe Frontflügel anschließend verloren gegangen ist. Und er ist dann mit fehlender Rathausverkleidung das Rennen zu Ende gefahren, ist dann auch außerhalb der Punkte angekommen. Also das ist nach Monaco, wo es ja schon schlecht für Mercedes lief, wieder mal kein optimales Wochenende für die Marke mit dem Stern gewesen.
Zu den Favoriten gehörte vor dem Rennwochenende auch DS Tachita. Das Team, das den Monaco-E-Prix zuvor gewonnen hatte, die hatten jetzt einige Wochen Zeit und haben sich vielleicht ein paar zu viele Gedanken gemacht, wie man diesen Erfolg wiederholen könnte. Ich weiß ja auch nicht. Aber für DS lief es in Puebla auch ganz und gar nicht rund. Abgesehen vielleicht vom Samstags-Qualifying. Jean-Éric Vergne hat es in die Superpole geschafft. Im Rennen hat er es auch schon ein paar Runden geschafft. Und dann war die Pace plötzlich weg. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mit der Reifenabnutzung zusammenhing. Oder dass Tachita gedacht hat, das Rennen geht eine Runde länger als alle anderen und sie müssen Energie sparen oder so ein Quatsch. Aber es macht mich ein bisschen sprachlos, wie wenig Race Pace DS Tachita am letzten Rennwochenende hatte, um ehrlich zu sein. Dann kam zu allem Pech noch hinzu ein großer Unfall mit Mahindra-Pilot Alexander Sims, wobei fairerweise so groß war der Unfall gar nicht. Schlimmer war Sims Teamkollege Lin, der dann später im Rennen noch mit Bird zusammengeraten ist. Müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, vielleicht kurz über die Attack Zone und das Setup von dem ganzen Ding da. Dieser Unfall mit Sims hat Vergne letztlich ein gutes Ergebnis gekostet. Da Costa hat immerhin mit Position 6 noch Schaden begrenzen können. Am Sonntag hat es allerdings auch für Da Costa nicht gepasst. Unfall wegen Werbebanner am Fahrzeug verheddert. So ein absurder Zwischenfall, der in der Formel E auch so oft vorkommt. Das war jetzt nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein, dass Fahrzeuge das Rennen beenden mit einem Schaden, der ausgelöst wird dadurch, dass sich Werbebanden an den Fahrzeugteilen verheddern. Mehr dazu später in dieser Episode. Jeff hat's mal wieder in die Superpole geschafft, wurde dann am Ende Achter und nimmt dadurch trotz erneut schwacher Rennpace immerhin einige Punkte mit.
Ja, die Rennpace von DS ist echt nicht gut. In Monaco haben sie noch überzeugt, ja, da war Antonio Felix da Costa der überragende Mann, der ja auch hochverdientes Rennen gewonnen hat, aber in Puebla ist relativ wenig zusammengegangen, obwohl, wie gesagt, die Autos auf eine Runde relativ schnell waren. Jeff war ja zweimal in der Superpole, aber im Rennen unter ferner liefen, würde ich sagen.
Und dann müssen wir natürlich auch noch über Jaguar Racing reden. die waren vielleicht eine kleine Wundertüte vor diesem Wochenende, weil alle noch Erinnerungen hatten, die gar nicht allzu unfrisch waren, an Valencia. Wie lief's für das Team mit der Raubkatze im Logo in Puebla?
Ja, auch nicht viel besser als für DS. Also da fiel auf, dass, wie es auch schon in Valencia gewesen ist, langgezogene Kurven dem Auto offensichtlich überhaupt nicht liegen. Denn die Pace war weder im Qualifying, wo es auf eine Runde ankommt, noch im Rennen sonderlich gut. Ja, Evans, ja, der hamstert immerhin ein paar Pünktchen, ist zweimal trotz schlechter Startposition auf in die Punkte noch gefahren mit Platz 8 und Platz 9. 6 Punkte sind jetzt aber auch nicht der Überflieger, wenn man ganz ehrlich ist. Und Sam Bird ist sogar komplett leer ausgegangen. Samstag hatte er wie die eben angesprochene Kollision mit Alex Lynn und ist dadurch ausgeschieden. Aber Sonntag war die Pace dann auch nicht da und hat es nicht in die Punkte geschafft.
Wir haben vor dieser Episode auch einige ZuhörerInnen-Fragen bekommen, zum Beispiel über Twitter, und die wollen wir natürlich beantworten heute. Danke für eure Einreichungen, und ich würde einfach jetzt von Savannah Aces oder Savannah Aces, weiß ich gar nicht, dir jetzt eine Frage weiterleiten, die wir zur Hälfte schon beantwortet haben. Warum wurde Wehrlein bestraft? Das wissen wir, weil er den Fanboost nicht voll ausgeschöpft hat. Er hat doch praktisch auf einen Teil seines Vorteils verzichtet, wenn vermutlich auch nicht absichtlich, statt sich einen extra Vorteil verschafft zu haben. Oder?
Richtig. Das ist auch, ja, das ist auch, was ich an der Auslegung der Regeln oder an der Regel überhaupt zu auszusetzen habe, dass tatsächlich, wenn es aus einem technischen Grund nicht ausgeschöpft werden kann, diese 240 kW, ja, dass es dann eine Strafe geben muss. Aber die Regeln sind halt an der Stelle so, und dann darf man den Fanboost nicht aktivieren, wenn man nicht die Mindestenergie abrufen kann. Aber vollkommen richtig, er hat keinen Vorteil davon gehabt, oder zumindest nicht einen so großen Vorteil, wie er ihm eigentlich zugestanden hätte. Aber es ist ein Regelverstoß und auch zu bestrafen. Aber wie gesagt, die Rennkommissare haben da die kleinstmögliche Strafe ausgesprochen, die ihnen zur Verfügung stand.
Dann die nächste Frage. Wann wussten die Verantwortlichen, dass Porsche und Nissan ihre Reifensätze nicht regelkonform gemeldet haben? Da ist die Antwort relativ einfach, die haben wir vorhin schon gegeben. Eigentlich hätten sie es 10 Minuten vor Rennbeginn wissen müssen. Ob die jetzt gleichzeitig auf den Computer geschaut haben, 10 Minuten vor Rennbeginn, das weiß ich nicht. Aber es ist so, dass alle Reifensätze 10 Minuten vor dem Rennen gemeldet sein müssen. Und ab diesem Zeitpunkt lag zumindest die Information vor, dass Nissan und Porsche ihre Reifensätze fürs Rennen nicht angemeldet hatten. Und deswegen war die Strafe nötig. Zweite Frage damit in Verbindung war, wenn sie es schon vorher gewusst hätten, hätten sie nicht gleich was sagen müssen. Müssen leider nicht ganz. Und das ist ja der Grund, weshalb die Strafe leider erst so spät kam. Sie hätten es sagen sollen vorher. Denn, also vielleicht haben die halt tatsächlich auch erst nach dem Rennen da reingeguckt. Weiß ich ja nicht. Ich saß nicht drin bei den Stewards. Aber hatten wir vorhin schon. Es ist nicht schön, dass so spät im Rennen eine Untersuchung gestartet wird gegen jemanden, der das Rennen gerade anführt. Und also,
ich glaube auch, man kann an der Stelle den Stewards nicht den Vorwurf machen. Die Stewards sind ja nicht diejenigen, die in diese Meldungen reingucken, was die Reifen angeht. Die landen ja bei irgendeinem anderen Mitarbeiter. Und ich glaube, da muss die interne Kommunikation verbessert werden. Die Stewards oder die Rennkommissare bekommen ja dann irgendwann nur den Auftrag zu ermitteln. Und laut Anwendung im TV war das circa 9 Minuten vor dem Ende des Rennens oder vor dem Ablauf der Zeit der Fall. Und ja, dass die dann tatsächlich, während sie auch gleichzeitig andere Sachen im Rennen beurteilen, dann 10 Minuten brauchen, ist in meinen Augen nachvollziehbar. Aber das Problem ist vorher schon aufgetreten, da muss die Kommunikation verbessert werden. Die Rennkommissare dürfen nicht erst 50 Minuten, nachdem der Verstoß begangen wurde, informiert werden. Das muss schneller gehen.
Das ist der berühmte technische Delegierte, glaube ich, der da verantwortlich ist, nicht wahr?
Gut möglich, aber ich weiß natürlich nicht, ob der persönlich dann auch da reinschaut oder ob der irgendwelche Mitarbeiter hat, die diese Live-Meldungen verarbeiten. Weiß man's?
Keine Ahnung. Ich traue der Formel eh alles zu inzwischen, Tobi. Dann die letzte und entscheidendste Frage mit Blick auf die nächsten paar Monate. Hat der geplante Einspruch von Porsche Aussicht auf Erfolg? Kurze Anmerkung von mir vorab. Es ist tatsächlich so, dass diese Entscheidung jetzt erst einmal durch ist, offiziell. Das Ergebnis steht fest. Es ist das finale Resultat. Dennoch hat Porsche entschlossen, aufgrund der Umstände Einspruch gegen diese Entscheidung einzulegen. Das gesamte Konstrukt wird jetzt momentan sicherlich in Zuffenhausen oder Weissach zusammengelegt, in eine Akte geschnürt und dann in Richtung des FIA-Berufungsgerichts in Paris geschickt. Und da entscheidet dann ein eigenes FIA-Gericht darüber, ob diese Strafe zu Recht ausgesprochen wurde oder ob sie vielleicht ein bisschen zu unverhältnismäßig war. Das obliegt dann den Richtern dort in Paris zu entscheiden. Wir können jetzt mal ein bisschen spekulieren. Hat dieser Einspruch Aussicht auf Erfolg, Tobi?
Keine Chance, in meinen Augen. Wie gesagt, der Regelverstoß ist klar, er wurde begangen und damit ist zumindest den Formalitäten entsprechend nicht nachzuweisen gewesen, dass das Auto legal war und das führt zu einer Disqualifikation. Ich glaube, ja, da hat das hat überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Wie gesagt, möglicherweise führt es dazu, dass man die Prozesse, die da ablaufen, hinterfragt und vielleicht sogar überarbeitet. Aber die Entscheidung, die getroffen wurde, ist ja keine falsche Entscheidung. Ja, die Rennkommissare haben kein Fehlurteil begangen. Und damit ist der Einspruch in meinen Augen wird in meinen Augen nicht von Erfolg gekrönt sein.
Na, sind wir uns mal einig, wir zwei. Ich sehe das nämlich genauso. Ich wünsche es vielleicht aus sportlicher und aus meiner Fanperspektive vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit. Allerdings, ganz ehrlich, wenn ich hier Gerechtigkeit fordern würde, dann würde ich ja sagen, missachtet mal das sportliche Regelwerk. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Also, es ist so, da ist eine Strafe oder eine Aktion gewesen, die ist strafwürdig und die sollte, glaube ich, auch nicht umgekehrt werden, weil es da eben im Regelwerk steht. Die Stewards haben in meinen Augen auch keinen Fehler begangen. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen Aussicht auf Erfolg hat, ist vielleicht ein Treffen der sportlichen Arbeitsgruppe der Formel E. Die beratschlagt zum Beispiel über Regeländerungen, die entscheidet das am Ende nicht. Das entscheidet am Ende der Weltmotorsportrat der FIA, noch eine Institution.
Richtig.
Aber die sportliche Arbeitsgruppe entwickelt zum Beispiel Vorschläge aus Teamperspektive unter anderem, wie man den Sport verbessern könnte. Und wenn in dieser sportlichen Arbeitsgruppe ein Konsens gefunden werden kann, wenn alle Teams sagen, hey, das war nicht so cool jetzt aus Sicht der Fans, dass da ein Fahrer für eine Formalität disqualifiziert wird, dann könnte es möglich sein, dass so ein Passus im Regelwerk gestrichen wird in der Zukunft. Aber nochmal, um zur Frage zurückzukommen, hat der Einspruch von Porsche Aussicht auf Erfolg, zumindest mit Blick auf Puebla, sehe ich da leider keine großen Chancen. Wo wir bei Erfolgsaussichten sind. Ein erfolgreicher E-Pod setzt sich zusammen aus einem knackigen Intro, guten Diskussionen und aus Tobis Teleskop. Deine Rubrik, Tobi. Feuerfrei. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute geht es um die Werbebanner, die am Wochenende eine zentrale Rolle gespielt hatten. Wir hatten es eben ja schon mal kurz angesprochen. Die Formel E setzt ja seit einigen Jahren keine Werbebanner aus PVC mehr ein, sondern aus wiederverwertbarem Polypropylen. Damit verhindert die Formel E laut eigener Aussage pro Rennen rund 35 Kilometer an PVC-Abfällen, die zuvor nach jedem Rennen entsorgt werden mussten. Die Banner haben auch leider ein paar Nachteile. Sie kleben nämlich offensichtlich nicht so gut wie die Alternativen aus PVC und werden daher tatsächlich leichter mal abgerissen und in der Folge dann auch zum Sicherheitsrisiko für die Piloten. Ich glaube, Antonio Felix da Costa kann ein Lied davon singen.
Ja. Und Sims auch und die zwei BMW-Fahrer auch. Alle hatten irgendwie einen Werbebandenschmuck mit sich dabei am Sonntag. Und auch nicht zum ersten Mal. Weißt du, ich fühle mich immer so, als würden wir im E-Pod uns ein bisschen im Kreis drehen, Tobi, weil wir quasi immer wieder über die gleichen Themen reden müssen, weil die Quatschköpfe das irgendwie nicht hinkriegen, da bei der Formel E, offensichtliche Probleme mal aus der Welt zu räumen. So, round over. Sollte die Formel E vielleicht irgendwas ändern, das ist jetzt fast eine rhetorische Frage, an diesen nicht PVC, sondern Polypropylen-Werbebannern, bin ich froh, dass du den Chemieleistungskurs hattest und nicht ich. Für mich ist das immer eine Hürde, solche Worte auszusprechen. Dass sie was ändern sollte, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie überhaupt?
In meinen Augen muss sie was ändern. Diese Werbebanner, die bei Kontakt mit Fahrzeugen abgerissen werden können und auch tatsächlich abgerissen werden, haben in meinen Augen nichts an Stellen verloren, wo das Risiko besteht, dass ein Fahrzeug tatsächlich die Mauer berührt. Ob man dafür sorgt, dass die Banner dann nur noch an Stellen platziert werden, wo die Fahrzeuge im Regelfall nicht dagegen fahren, oder ob sie vielleicht immer nur höher angebracht werden, sodass die der unterste Meter grundsätzlich frei ist, das kann man an der Stelle vielleicht nochmal hinterfragen. Aber Fakt ist, gerade an Kurvenausgängen, wo sich die Fahrer bis an die Mauer raustragen lassen, da gehört so ein Banner definitiv nicht hin.
Oder genau am Kurvenscheitelpunkt. Das war ja in Puebla auch der Fall. Der Scheitelpunkt ist in den meisten Fällen tatsächlich eine Mauer gewesen. Na, und wenn man den Scheitelpunkt halt erwischt, dann touchiert man die Mauer ganz leicht am besten. Nicht zu sehr, damit du dein Auto nicht kaputt machst, aber auch nicht zu wenig, weil du sonst einen Zentimeter verschenkst. Das sind ja Rennfahrer, die wollen ja alles da rausholen aus der Strecke und sie so breit wie möglich machen. Mir fallen leider auch keine anderen Ideen ein, weil zurück zu PVC wird keiner mehr gehen wollen, wenn die Zahl von 35 Kilometern stimmt, die Formel E damals kommuniziert hat. Ich glaube, Rom 2019 war das erste Rennen, dass sie diese neuen, ökologisch zumindest verträglicheren Werbebanner eingesetzt haben. Und wenn die Zahl mit den 35 Kilometern stimmt, dann ist das ein großer Erfolg und da sollte die Formel E auch nicht mehr zurückgehen von. Abgesehen davon, Werbung auf die Betonmauern draufmalen vielleicht? So malen nach Zahlen. Die Fahrer sollen sich ihr Geld gefälligst verdienen und sollen am Donnerstag vor jedem Rennen malen nach Zahlen machen und Julius Bär und ABB Schriftzüge auf die Mauern pinseln.
Das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Nur so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und da muss ich leider mal wieder lobend die Formel 1 erwähnen. In der Formel 1 gibt's sowas nicht. Ja, wenn man sich zum Beispiel an die Strecke in Monaco erinnert, wenn die Fahrzeuge dann nah an die Leitplanken dran fahren, dann berühren sie auch die Leitplanken direkt und nicht irgendein Werbebanner, das drüber geklebt ist, ja, um da möglicherweise noch ein paar Sponsorengelder zu kassieren. Wie gesagt, ich bin jetzt überhaupt nicht dafür, dass Werbebanner grundsätzlich von den Strecken verschwinden. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht eine Einnahmequelle, die nicht zu vernachlässigen ist in der Formel E. Aber die Stellen, wo die Fahrzeuge die Mauer und oder die Leitplanke berühren können, da sollte auf diese Beklebung verzichtet werden. Einfach nur, um das Risiko zu vermeiden, dass sich die Dinger lösen und dann wie Fähnchen hinter den Fahrzeugen hergetragen werden und dann möglicherweise dann da auch, weil sie sich in der Bremsanlage oder an der Antriebswelle oder wo auch immer verheddern, dann für Probleme und sogar für sicherheitsrelevante
Sicherheitsrisiken.
Oder für Sicherheitsrisiken sorgen können. Also das darf in meinen Augen nicht sein.
Amen, Amen, Amen. Dreimal Amen. Wir müssen am Ende der Episode selbstverständlich auch noch einen Blick auf unser kicktipp.de/Formel-E-Tippspiel werfen. Da ist ja unsere gesamte Redaktion dabei. Da ist allerdings auch ein ganz großer Chor an LeserInnen dabei und an Leuten, die uns zuhören und an Leuten, die überhaupt Interesse an der Formel E haben. Und die tippen alle fleißig mit und haben in Mexiko fleißig Punkte gesammelt. Wirf mal einen Blick für uns, Tobi, auf den Zwischenstand nach Puebla. Wie sieht's aus? Wer führt an? Und wer hat schon wieder das Tippspiel manipuliert?
Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Der Ricardo führt nämlich, das ist derjenige, der das Tippspiel organisiert. Der hat jetzt die Führung übernommen, führt vor dem Pesci und vor Mandrat. Ja, die Woche oder das Wochenende lief nicht ganz so gut für uns in der Redaktion. Das gab dann doch ein paar Sachen, die wir nicht haben kommen sehen. Sodass der Timo auf Platz 5 zurückgefallen ist. Tobi, du liegst auf Platz 7, ich bin 11. Und unsere gute Svenny liegt auf Platz 20. Aber auch an der Stelle nochmal der Aufruf an alle HörerInnen und auch LeserInnen unserer Seite. Ihr könnt alle mitmachen unter kicktipp.de/formel-e.
Es wird auch ganz schön eng so langsam in der Teamwertung. Man kann sich ja bei Kicktipp auch in Teams zusammenschließen. Da führen die E-Masters immer noch an. E-formel.de ist auf Platz 2, aber auch nur mit einem hauchzarten Vorsprung, denn die E-Maestros, die haben richtig aufgeholt und die meisten Punkte von jedem Team gesammelt. Also auch da ist es noch ganz schön eng dabei. Auch Team One und Team RLP und die F1 Pros League ist auch noch mit dabei. Mensch, hier gibt's sogar gleich 3 Teams, wo ich mitmachen könnte. Also, kommt gerne noch dazu. Sag uns noch mal die Adresse, Tobi. Wo gibt's das?
www.kicktipp.de/formel-e.
So. Aufzeichnungszeitpunkt ist kurz vor 20 Uhr. Meine biologische Uhr sagt allerdings gleich ist Mittagessenszeit. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich glaube, wir haben die Lage der Formel E ausschöpfend beschrieben, so langsam.
Ich denke auch. Ich glaube, wir können uns so langsam in den Feierabend verabschieden.
Machen wir. Es kommt natürlich in den nächsten Tagen auch noch eine ganze Menge Berichterstattung über die Formel E auf euch zu. Die ganze Nachlese auf eformel.de. Aber ihr kennt das ja. Wir verabschieden uns in den Feierabend und hören uns ganz bald wieder im nächsten E-Pod. Macht's gut.
Ciao.